Hellfire Radio! Die Punkrock- und Hardcore-Show!
Hallo und herzlich willkommen zu Hellfire Radio und damit auch ein verspätetes frohes Neues hier von uns bei Hellfire. Mein Name ist Tom Hellfire. Und was soll ich euch sagen? Wir haben einfach ein bisschen länger gebraucht in dieser Weihnachts-Winterpause, um uns mit dem tristen Wetter da draußen anzufreunden und sind deswegen jetzt erst zurück. Dafür aber mit voller Kraft und direkt mal eine Ankündigung. Schnappt euch eure Kalender, schnappt euch einen Stift und umkringelt euch direkt schon mal den 25. März, denn da wird es stattfinden, unser Hellfire Radio Birthday Bash. Der nicht nur unser 20. Geburtstag ist, sondern wir haben es schon kurz vor Weihnachten angekündigt, aber es schadet ja nicht, es nochmal zu sagen. Auch unser letzter Hellfire Radio Birthday Bash fürs erste sein wird, leider. Aber das ist natürlich Grund genug, dann auch wirklich zu sagen, jetzt nochmal hin, jetzt nehmen wir es nochmal mit, jetzt hauen wir richtig einen raus. Wir haben zwei tolle Bands bestätigen können, die wir in den nächsten Wochen bekannt geben werden. Aber markiert euch schon mal das Datum und wir freuen uns dann, wenn ihr alle mit uns gemeinsam unser 20-jähriges feiert im Sonic Ballroom. Grund zum Feiern haben wir aber auch jetzt, denn ich habe einen fantastischen Gast eingeladen für die Sendung und zwar Joachim Hiller, den Herausgeber vom Ox-Fanzine. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend und freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf. Über die Jahre, glaube ich, war ich sicher so, also 3, 4, 5 Mal bei euch im Studio. Das ist ja schon echt ein ziemliches Seriengesetz.
Ich habe, du bist definitiv quasi jetzt schon Teil der Hellfire-Historie. Ich habe nachgeguckt, auch mal irgendwie, es gibt ja Sendungsankündigungen und so, die auch noch online sind. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich 2004, also 2 Jahre nach Sendungsgründung quasi, gab es das große Battle Ox-Fanzine versus Plastic Bomb. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Das war deutlich vor meiner Zeit. Aber ich sag mal so, du bist noch hier. Dementsprechend ist das schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Erinnerst du dich dann auch dran an die Sendung?
Ja, wobei ich, also über die Jahre gab es immer bei verschiedenen Gelegenheiten irgendwelche Treffen oder gemeinsamen Aktionen mit dem Plastic Bomb, beziehungsweise mit der alten Plastic Bomb Crew, Micha und Sven, als sie das noch gemacht haben. Und mit denen bin ich ja bis heute befreundet. Von daher war das natürlich alles immer sehr sportlich, dieser Battle. Das war ja dann eher so im, nicht in diesem Evil-Sinne, wie es irgendwelche Rap-Typen machen, die sich dann ja echt auch beschimpfen. Wir haben das immer eher Frotzeleien, würde ich mal sagen.
Also eine grundsätzlich harmonische Stimmung in der Fanzine-Szene, würdest du schon sagen?
Würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall damals.
Okay, was vielleicht nicht ganz so harmonisch ist oder vielleicht ein bisschen stressiger zumindest ist, das neue Ox kommt in 3 Tagen in den Versand auf jeden Fall. Heißt das jetzt, dass du jetzt gerade den totalen Stress um die Ohren hast oder ist jetzt eh schon alles vorbei, Redaktionsschluss, alles auf dem Weg und nur noch Nachproduktion?
Ich bin sowas von kein Fußballfan, aber dieser Spruch vor dem Spiel ist nach dem Spiel, nein, nach dem Spiel ist vor dem Spiel oder wie auch immer, das trifft halt das Fanzine machen total. Das ist halt ein Periodikum, wie man so schön sagt. Mhm. Und wenn das eine Heft quasi gerade in Druck ist, dann bist du eigentlich schon wieder am nächsten Heft dran. Also es nimmt kein Ende. Das ist ein einziges wiederkehrendes Ding, da könnte man sehr philosophisch werden. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ja klar, ich bin jetzt noch am Aufbereiten all dessen, was liegen geblieben ist in der Endproduktion und bin natürlich jetzt dabei, die Texte für die Website zu schreiben, Grafiken für die Website zu erstellen, so dass wir dann nächste Woche, wenn das Heft dann wirklich dann erscheint und dann auch bei den AbonnentInnen ist, dass wir dann das auch entsprechend unsere Social-Media-Kanäle auf der Website entsprechend unterstützen können. Und mit so Zeug bin ich jetzt gerade beschäftigt.
Du machst das ja jetzt seit über 30 Jahren. Hat man da eigentlich überhaupt mal Pause, so über Weihnachten oder so? Oder bist du eigentlich dauernd am Rotieren?
Ja, über Weihnachten war ich an Weihnachten und über Silvester jeweils zum einen mal bei der Familie, zum anderen bei Freunden. Und das sind dann tatsächlich so 2 Wochenenden, die ich dann im Januar büßen musste, weil die eigentlich waren das so Arbeitswochenenden. Das ist dann Interviews abtippen, und wenn du da nicht dran denkst, dann oder die Zeit anders verplemperst, dann büßt man das später wieder und dir fehlt einfach dieses Wochenende. Das heißt, die Wochenenden sind für mich immer so typische Tippzeiten. Das heißt, Interviews abtippen, während der Woche im Büro machst du das nicht. Also musst du dich am Wochenende hinsetzen und dann hast du, wie jetzt für das Heft, das nächste Woche ja bei euch ist, ein 2,5 Stunden langes Interview mit Mille von Creator. Naja, 2,5 Stunden geschriebenes, also gesprochenes Interview, das zu verschriftlichen und nachzubearbeiten, das waren alles in allem 25 bis 30 Stunden.
Und, Alter Schwede.
Ja.
Alter.
Ja,
sind von daher, man ist nicht. Sorry.
Sag mal. Also, man gewöhnt sich da, irgendwie gewöhnt man sich dran, aber es ist, denke ich, ich bin nicht der große Sportler, also eher so gar nicht wirklich, aber. Ich denke, jeder, der irgendwelche sportlichen Leistungen macht, ob er nun irgendwo paddelt oder schwimmt oder Marathon läuft oder sonst irgendwas, du machst das und dann denkst du, boah, bin ich bald da, und dann fällst du da tot über die Ziellinie und denkst dir so, ey, Alter, so ein Scheiß, nie wieder, bin ich kaputt. Und dann irgendwann lässt der Muskelkater nach und denkst dir so, ach, komm, ach, vielleicht doch wieder geil, und dann fängst du wieder vorne an. Oder man kann es auch vergleichen mit dem Alkoholkater am nächsten Tag, wo du denkst, nie wieder Bier, nie wieder. Und dann 18 Uhr so, obwohl, ach, Bierchen, vielleicht jedoch.
Also es ist schon so eine Sucht bei dir auch jetzt langsam mit dem Fanzine machen, oder?
Ich kenne ja nichts anderes. Ich habe ja im Gegensatz zu dir, die du sicher in der Regelstudienzeit dein Studium absolviert hast und jetzt eine große Karriere vor dir hast, habe ich ja mein Studium abgebrochen einst, und nein, ich wurde zwangsexmatrikuliert, unverschämterweise. Wer hat denn Zeit, am Samstag zur Uni zu gehen, um sich zurückzumelden? Also während der Woche. Am Samstag ging das nicht, also haben sie mich rausgeschmissen, was auch schon eine Weile her ist. Also ich kann nichts anderes machen als Heft machen, von daher mache ich auch nichts anderes.
Du hast in Essen studiert, oder? Ist das richtig?
Kommunikationswissenschaft, Politik und Anglistik, und das waren.
Stellt sich für.
Ja?
Sorry, ich unterbreche dich ständig.
Nö, das waren auf jeden Fall auch spannende Studiengänge. Vielleicht hätte ich auch da irgendwas Schönes draus machen können, aber dann war die Entscheidung damals, das war die Zeit, als dann so mit NoFX, Green Day, Offspring so richtig groß waren. Und da plötzlich, was halt vorher ein kleines Fanzine war, da habe ich dann aus dem kleinen Saftladen einen großen gemacht. Und plötzlich hat das halt mehr Zeit gebraucht, als es der Uni-Alltag eigentlich hergab, und dann musste ich mich entscheiden, mache ich was Richtiges oder mache ich das Studium zu Ende?
Für mich ist jetzt die spannende Frage, bis wann warst du in Essen? Ich erzähle dir gleich, warum das für mich spannend ist. Bis wann warst du in Essen?
Kratz, kratz, die Jahre verschwimmen so etwas. 2000 oder 2001 sind wir weggezogen.
Dann haben wir uns ganz knapp noch getroffen. Also wahrscheinlich nicht, aber ich bin nämlich 99 in Essen geboren worden. Das heißt, unbekannterweise und unbewussterweise haben wir dann wenigstens zumindest noch irgendwie ein Jahr lang in derselben Stadt gewohnt. Das finde ich nämlich total spannend gerade, weil ich mich dann während meiner Vorbereitung gefragt habe, wie sah eigentlich so die Punk-Szene oder die Rock'n'Roll-Szene oder was auch immer zur Zeit meiner Geburt in meiner Geburtsstadt aus? Also wie war das in Essen damals?
Also wir haben in Essen-Steele gewohnt. Dort um die Ecke war das Jutze Hüweg. Da hatte irgendwie ein junger Punk, den ich irgendwann mal kennengelernt habe, der beim Ox auch mitgemacht hat, Thorsten, der hing da irgendwie rum, so 13, 14-jährige Kid-Punks, und der hatte eine Band namens Zappenduster, hießen die damals. Und ach, den Sozialarbeiter, den kann man belabern, da kann man auch Konzerte machen. Nicht nur immer diese Stadtteilbands, sondern auch mal ein paar Bands von außerhalb holen, dann haben wir da Konzerte gemacht. Das gab das Julius Leberhaus in Krei, oben auf dem Berg, auf dem Buckel. Und da haben wir öfter mal Konzerte gemacht, auch ein Ox-Festival veranstaltet. Es gab die Schleifmühle in Rillinghausen, ist das so im Wald tief unten war da so ein Ausflugslokal. Da haben damals auch mal Green Day gespielt, Anfang der 90er schon. Ja, haben wir veranstaltet mit vielleicht 50 Leuten. Die haben danach bei uns gepennt in Essen-Steele, bei uns in der Küche, waren aber total unfreundliche Typen irgendwie. Und es gab in der Zeche Karl lief damals noch sehr viel an Punk-Konzerten, und ein paar so andere Locations gab es auch noch, und das war Also in Essen war schon immer viel los, aber wir waren eher so, waren zugezogene, 1990, 91 nach Essen gezogen und waren aber viel anderweitig unterwegs in Bochum, Duisburg, Dortmund, das man Metropolregion Ruhr sozusagen. Ja, das kennst du ja. Einmal die S1, die S1 lang und irgendwo aus der S1 raus, dann war eigentlich auch immer irgendwo ein Punkkonzert.
Im Zweifelsfall halt unter den Schienen oder so. Was ja auch aus Essen kommt, und jetzt mache ich mal eine geschickte Überleitung, ist ja die Coverband des neuen Ox, nämlich Creator. Wie ist das denn entstanden? Wie ist das zustande gekommen? Ist ja nicht so eine richtige Punkband jetzt.
Also zum einen ist natürlich der gemeinsame genetische Hintergrund von Hardcore und Thrash Metal, das geht natürlich schon auf gemeinsame Bands zurück, wenn du denkst, so Bands wie Suicidal Tendencies, DRI und so weiter, die alle durchaus aus der Slayer, Metallica, da gab's immer diese Überschneidung zwischen Hardcore und Punk, und diese wirkliche Auseinanderentwicklung war ja dann doch eher so ab Mitte, Ende der 80er, dass das dann eben so verschiedene Szenen wurden. Bis dahin gab es viele Gemeinsamkeiten und Thrash Metal ist ja im Vergleich zu anderen Metal-Genres auch ein Genre, in dem durchaus immer politische Inhalte, wenn auch eher so dystopisch verklausuliert, aber durchaus immer ein Bestandteil waren. Und von daher hat das gemeinsamen Background und passt deshalb dazu. Also ich kenne halt auch super viele Leute, die ja auch jetzt, ich weiß nicht, wie es bei deinem Bekanntenkreis ist, aber ob die Leute nun irgendwie Slayer hören oder Creator oder sonst irgendwas und Hardcore, also das wird, glaube ich, selten so genau getrennt. Vielleicht Leute, die jetzt wirklich nur so Deutschpunk hören und für die ist es dann schon zu weit weg, aber so zwischen Metal und Hardcore gibt es schon viele Verbindungen. Das ist jetzt so das Generelle. Und das andere ist, dass dass Mille ja eben auch aus Essen kommt, der Sänger von Creator, und wir uns, was ich Jahre später erst bei einem Interview haben wir es rausgefunden, zig kleine Konzerte, auch welche, die ich veranstaltet habe, war er halt auch da. So, stand halt irgendwo so ein Langhaariger und ich damals, stimmt, ich hatte damals auch noch so einen Pferdeschwanz, so lange Haare, das waren die 90er.
Fantastisch.
Schrecklich. Aber wir waren auf den gleichen Konzerten, teilweise auch Konzerte, die ich veranstaltet habe, aber wir haben uns damals nicht gekannt, tatsächlich. Ich habe mich auch damals Creator nicht interessiert, das kam dann erst später, dass man sich dann so kennengelernt hat und ja, von daher gab es seitdem ja immer wieder mal Creator im Ox und jetzt war einfach mal so eine Titelstory fällig.
Das passiert dann auch quasi nach Gusto, ne? Quasi, wenn du sagst, so, das müssen wir eigentlich mal machen und dann wird das gemacht.
Genau so ist es.
Ja, ich kenne das tatsächlich, was du gerade gesagt hast mit den mit den Leuten, die ganz verschiedene Sachen hören, kenne ich auch. Ich bin großer Fan der Dead Notes, die du vielleicht auch kennst, die ja so Indie-Punk machen, wenn man das überhaupt irgendwie einordnen möchte. Auf jeden Fall jetzt halt nicht so super hämmernden, harten Crust oder Hardcore oder sonst was. Und man sieht Darius halt immer wieder mit so einem Slayer-Pullover rumrennen. Und das finde ich dann halt irgendwie auch schon spannend, wie sie quasi das doch das Vorbild gewesen ist dann für so eine doch grundverschiedene Musik irgendwo. Das finde ich ganz spannend. Ich würde aber sagen, wir hören jetzt einfach mal ein bisschen rein in die aktuelle Titelband des Orks-Fanzines. Creator mit Satan is Real hast du mitgebracht.
Wie wir immer auch sagen als Veganer, Mille ist ja auch Veganer, Satan is Real.
Fantastisch, Satan is Real. Viel Spaß. Creator mit Satan is real, Satan is real, von Joachim Hiller mitgebracht, der Verleger und Herausgeber vom Orks-Fanzine hier bei Hellfire Radio. Stichwort Satan, es ist ja gerade noch so ein bisschen jetzt der Ausläufer vom Veganuary, was scheiße auszusprechen ist. Du bist selbst Veganer und gibst ja auch Kochen ohne Knochen heraus. Hast du ein Lieblingsveganes Gericht oder Rezept?
So viele, dass ich die alle in ein Buch packen muss, mit meiner Frau zusammen, mit Uschi. Wir sind gerade auch dabei, so im Endspurt für die 6. Ausgabe unseres Kochbuchs. Und da sind dann, ich weiß nicht, über 150 Rezepte drin. Also wir haben eine Menge Lieblingsrezepte. Und deshalb müssen wir auch ein Buch dazu machen.
Kannst du aber da jetzt irgendwas anteasen mal?
Das eine Rezept, also wenn wir schon bei Seitan is real waren, ich liebe ja sehr so ganz klassisches Seitan-Geschnetzeltes. Also so kennt man natürlich früher mit so totem Hund, toter Katze, totem Pferd, totem Rind oder sonst was. Man kann aber auch einfach Seitan nehmen, den schön in so schmale Streifen schneiden, Zwiebeln auch in größere Scheiben schneiden und das zusammen in der Pfanne anbraten und dann kommt einfach Wasser, Gemüsebrühe und etwas Sojasauce dazu, ein bisschen Soßenbinder, damit es ein bisschen eindickt, vielleicht auch ein bisschen Mandelmus, damit es noch ein bisschen sahniger wird und dann hast du halt ganz schnell so geschnetzeltes Style und das dazu zu irgendwie zu Spätzle oder Schupfnudeln oder irgendwie sowas eher deftigem. Wundervoll, esse ich sehr gerne. Vielleicht sogar heute Abend habe ich schon was gegessen, aber am Wochenende vielleicht.
Deutsche Hausmannsküche, also durchaus auch möglich im veganen Stil.
Na klar, mag ich total gerne. Es ist ja bei, man sagt ja, dass das Essen immer ein sehr, sehr viel zu tun hat mit so kindlicher Prägung. Das, was du halt einfach so von klein auf gegessen hast oder nicht gegessen hast, das merkt man sich so. Da bist du halt einfach drauf gedrillt und bestimmte Dinge, die man damals halt einfach so von den Gerüchen, vom Geschmack, von den Umständen, in denen man sie bekommen hat, was man dort gerne mochte, solche Dinge, die verfolgen einen oftmals sein ganzes Leben lang.
Verfolgt dich auch das Oxtail dein ganzes Leben lang eigentlich? Oder hast du da irgendwie Pläne, nochmal irgendwas anderes zu machen? Großen Karrierewechsel?
Nö, also ich sehe da auch keine Notwendigkeit drin. Das Schöne ist ja, dass die Punk-Szene, kann man natürlich jetzt sehen, sie altert mit uns. Also es kommen natürlich immer wieder neue Leute nach. Junge Menschen, junge Leute. Andererseits die Leute, die vor 10, 20, 30, 40 Jahren Punk gehört haben und die das nicht irgendwie so als Fake-Modetrend mitgemacht haben, sondern für die das auch eine Lebenseinstellung und eine Idee ist, die bleiben ja dabei. Und wer einmal das Ox angefangen hat zu lesen, die Leute geben es eigentlich auch nicht auf. Also von daher, solange die unsere LeserInnen mitmachen, gibt es für mich eigentlich auch keinen Grund, das aufzuhören. Kommen ständig coole Bands nach, coole Platten raus. Es ist ja ständig irgendwas, von daher, für mich bleibt spannend. Wenn es irgendwann nicht mehr spannend sein sollte, ja, dann bin ich raus, aber dann müsst ihr mir was anderes überlegen, auch schwer.
Ist natürlich toll, wenn man so eine treue Leserschaft hat. Du hast aber jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis, schon mal zu sagen, okay, wer könnte jetzt mein Padawan sein, um mal eine Star-Wars-Metapher zu bedienen, an den ich das Ganze irgendwann weitergebe und den ich jetzt schon mal so ein bisschen ausbilde.
Sowas könnte sich ergeben, aber das ist natürlich, wenn es einen konkreten Anlass geben sollte oder so, dann würde ich mal über sowas nachdenken, aber konkret, ich weiß nicht, dafür ist es auch viel zu sehr mein Ding, also man muss ja immer sehen, das ist wie mit so, vielleicht auch so ein Vergleich so mit, bei Creator ist Mille auch schon so der unangefochtene Leitwolf, muss man so zu sagen, und beim Ox schreiben über 60 Leute mit. Die sind alle total wichtig und Teil des Teams, aber klar, brauchst halt immer so jemand, der vorne dran steht und na, irgendwie den Vortänzer macht. Und das bin halt ich. Und das ist so. Manchmal denkt man sich, ach, wäre doch gut, wenn es noch jemand machen würde. Andererseits hat es den unglaublichen Vorteil, dass man halt im Grunde weitestgehend immer das bekommt, was man will. Das ist so, hat schon was psychologisch, was total Verlockendes irgendwie. Kann man natürlich auch zu ganz bösen Unfällen führen, was mir jetzt, hoffe ich zum Glück, noch nie wirklich passiert ist, aber ja, muss man einfach sehen, das hat schon was. Ich glaube, ich könnte auch niemals in irgendeinem klassischen, ich bin sicher auch teamfähig, ja, aber jetzt, weißt du, ich bin nicht Punk geworden, um mir sagen zu lassen von anderen, was ich zu tun habe.
Und der Untergeordnungsgedanke ist nicht so nah zumindest.
Nee, weil man es ja auch, war ja auch nicht nötig. Ich meine, das ist mit allen Vor- und Nachteilen, bin ich halt derjenige, der letztlich immer die Verantwortung übernehmen muss und die Entscheidung treffen muss. Also es ist so, was ist so die positive wie negative Extension des Begriffes, die gleichen sich bislang zumindest irgendwie aus.
Das ist doch schön. Ich finde es total spannend, dass du gerade eben Punk als Modeerscheinung angesprochen hast. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass jetzt Designer auf die Idee gekommen sind, mit so Punk-Ästhetiken Geld zu machen und die quasi so auf ihren Fashion Weeks zu etablieren mit Nietenarmbändern und Netzstrumpfhosen und so weiter und so fort. Bist du da ein Fan von? Wahrscheinlich nicht.
Das ist wie diese alle paar Jahre wiederkommende Doc Martens oder Converse-Mode. Chucks tragen halt auch aus Gründen Leute aus der Punk-Szene immer noch relativ häufig. Und dann gibt's immer diese Zeiten, wo du genau siehst, ach, guck mal, jemand mit Chucks, dann guckst du hoch, hat er ein entsprechendes T-Shirt an. Und es gibt Zeiten, wo jeder und jede diese Schuhe anhat. Die kommen und gehen. Ist immer ganz gut, wenn die Sachen dann billig auf eBay stehen. Und so ist mit Docs eine Zeit lang, glaube ich, schon wieder am Abklingen, waren Docs total angesagt. Solche Moden kommen und gehen und die Blödmann, Blödfrau, ModeopferInnen, die machen solche Moden halt mit. Und wir aus der Punk-Szene, wir stehen halt dabei und gucken uns das an und dann, ja, kommt und geht und das kommt halt alle paar Jahre. Das ist vielleicht so der Vorteil, Nachteil, wenn man irgendwie wie ich mal Anfang 50 ist. Über die Jahre hast du es halt so oft gesehen. So diese Trends, ach, Docs mal wieder, ah ja, guck mal, okay. Nächstes Jahr sind die Secondhand-Läden voll damit, dann kann man wieder günstig Docs im Secondhand-Laden schießen. Und ja, also von daher, passiert halt, wie das Wetter.
Vans müssten dann eigentlich als nächstes wieder dran sein, glaube ich. Dann haben wir die auch dabei. Für mich ist auch, hat sich irgendwie über meine Zeit jetzt so bei Hellfire Radio rauskristallisiert, dass Punk für mich keine Ästhetik ist, auch keine Musikrichtung ist, sondern vielmehr eine Attitüde. Wie siehst du das?
Ja, genau so ist es. Ja, es ist, na klar, es ist ein Genre. Als Musikjournalist beschreibst du damit natürlich auch den Musikstil von Bands oder versuchst es dann mit weiteren Attributen, das noch ein bisschen einzugrenzen. Es ist ein Genre, aber es ist halt auch eine Geisteshaltung, das jetzt zu wie soll ich das sagen? Wenn du fragst, was es ist, dann ist es eigentlich schon, also jetzt nicht du, sondern jemand anderes, dann ist es schon, dann hast du es schon nicht verstanden. So, das ist halt so ein, man ist halt irgendwie so Teil eines Tribes, und man checkt halt so, das ist wieder so Sprüche so, hey, Satan is real, nein, aber dieses real ist ein Begriff, der sicher vor 40 Jahren noch nicht verwendet wurde, vor 30, aber man merkt halt schon schnell so, man checkt sich auch ab auf so Konzerten, du kennst das, diese Spielchen so, wie sieht die Person aus, was hat die so an, wie läuft die rum, wie benimmt die sich auf dem Konzert, beim Pogo, beim Moshpit, wie auch immer, und du merkst an so vielen Sachen, so, ist der oder die jetzt da hier zu Hause oder ist es gerade eher so ein Gast und schaut sich erstmal um und hat einen noch gar nicht gecheckt irgendwie so. Und an solchen Dingen merkt man halt einfach, ob jemand das so gecheckt hat, worum es hier geht oder nicht. Das ist wie im, ich glaube, wenn man jetzt vielleicht vom Land kommt, im Schützenverein, dann benimmt man sich auch in einer bestimmten Weise oder auch nicht. Und dann merkst du halt auch gleich so, gehört jemand dazu oder fühlt sich jemand wohl oder auch nicht. Weißt du so, da muss man natürlich einfach auch Bock drauf haben auf so Schützenverein und diese ganzen Zeremonien. So ist mit der Punk-Szene. So gesehen ist auch nur, in Anführungszeichen, nur Traditionspflege. Sehen wir mal ganz realistisch. Für Soziologen sind das alles nur so komische Freaks in irgendwelchen Tribes, die man sich mal genauer angucken kann.
Das stimmt. So von oben betrachtet bestimmt spannend, was so sich im Punk-Zoo tummelt. Wer vielleicht musikalisch auch dann untypisch ist für Punk, aber trotzdem, glaube ich, attitüdenmäßig genau dahin gehört, ist auch eine Band, die du mitgebracht hast, Kontrolle, mit Zugang zu Informationen. Fand ich super spannend, den Song. Ich glaube, es ist so ein bisschen deine Abrechnung mit der aktuellen Querdenker, ich möchte es nicht Kultur nennen, Unkultur, die gerade aufkommt. Ist das, warum du den Song mitgebracht hast?
Aus zwei Gründen. Also zum einen hast du recht, der Daniel, der Sänger von Kontrolle, rechnet in dem Song total ab mit den ganzen Spackos. Und zum anderen sind Kontrolle in der Solinger Band, das sind alles Freunde von mir und die sind einfach ziemlich grandios. Und das war vor circa einem Jahr die erste Single aus dem neuen Album, das dann im Frühjahr 2021 erschienen ist. Das natürlich wie so viele andere Platten auch noch nicht wirklich ausgiebig live vorgestellt werden konnte. Aber Zugang zu Informationen. Großartiger Song, tolle Band. Hoffentlich bald mal wieder auch im Sonic Ballroom beziehungsweise Club-Scheiße oder in anderen Locations. Es gibt in Köln, wo die auch schon vielfach gespielt haben. Haben wir auch ein Kölner Label mit Holy Goat.
Ah ja, cool. Ja, bei uns habt ihr auf jeden Fall Zugang zu Informationen, aber natürlich punkig aufbereitet. Oh Gott, war das jetzt schon wieder spießig? Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir hören jetzt Kontrolle mit Zugang zu Informationen, bevor ich noch mehr Quatsch labere.
Zugang zu Informationen.
Zugang zu Informationen von der Solinger Band Kontrolle hier bei Hellfire Radio und in Solingen wohnt auch mein aktueller Gast Joachim Hiller. Sag mal, nach Solingen ziehen, war das so eine private Entscheidung oder ist Solingen so die geheime Punk-Zentrale Deutschlands?
Also es gab mal eine Zeit, als jemand hier in Solingen gelbe Aufkleber gemacht hat, mit genau der Typografie, wie zum Beispiel Universitätsstadt Köln. Also dieses, was unter Köln dann Universitätsstadt oder Domstadt, was immer da drunter steht. Mhm. Und da wurde dann irgendwie Rock City Number One in diesem entsprechenden Ortsankündigungsschild gelb und auch der entsprechenden Typo das gemacht. Und da haben dann einige Leute illegalerweise an den Ortsein- und Ausgangsschildern diese aufgeklebt, war es genau die gleiche Schriftgröße, so dass dann künftig, wenn man nach Solingen gekommen ist, das war in den 90ern schon, überall zu lesen war Rock City Number One. Gab damals die großartige Solinger Band Jet Bumpers, die doch auch bundesweit bekannt war. Jens von den Jet Bumpers ist bis heute irgendwie so eine örtliche Berühmtheit, möchte ich fast sagen. Und damals hat sich in Solingen, war das schon so ein gewisser Hotspot hier im Rheinland, also gerade in dieser ganzen Garage-Punk-Szene, so eine Kölner Band wie die Cellophane Suckers, die man ja als regelmäßiger Sonic Ballroom-Besucher auch irgendwie noch auf dem Schirm hat, die waren eigentlich hier ständig zu Gast. Es haben irgendwann mal die grandiosen Turbo Negro hier in Solingen gespielt, was damals auch von Viva als Musikfernsehen noch wichtig war, hier aufgezeichnet wurde. Und also derzeit lief sehr viel, aber wir haben bis heute in Solingen eigentlich schon eine recht gute aktive Szene, die natürlich immer ein bisschen darunter leidet, dass die Kölner und Düsseldorfer innen nicht so gerne aus ihrem Kaff rauskommen und nicht unbedingt nach Solingen fahren, während wir Solinger natürlich gerne auch mal in die umliegenden Städte fahren. Aber wir haben eine ganz gute Szene vor Ort mit dem Cow Club als Konzertveranstaltungsgruppe, wo ich durchaus auch mit aktiv bin, und dem Waldmeister, ein kleines, autonomes, selbstverwaltetes Kulturzentrum, wo jetzt natürlich auch nicht viel läuft, aber wir werden auf jeden Fall Corona überleben mit dem Waldmeister. Also es passiert hier immer eine Menge und es gibt eine gute Szene vor Ort. Und das war jetzt nicht ganz die Antwort auf deine Frage, da bin ich etwas darüber hinausgeschossen, was mich nach Solingen gezogen hat.
Alles gut.
Ich kannte Solingen von Essen her, ist man früher halt auch mal nach Solingen auf Konzerte gefahren, ich kannte die Leute und irgendwann musste halt auch mal geschaut werden, wo will man künftig wohnen, und da bot sich dann an, hier was in der Nähe vom Solinger Hauptbahnhof sich zu suchen, und man ist ja von hier aus in 20 Minuten, 25 Minuten mit der RB 48 oder RE 7 in Köln, in Düsseldorf mit der S1 schnell. Man wohnt ja schon ziemlich zentral und von daher ist das eine ganz gute Sache, wenn man jetzt nicht gerade in Ehrenfeld wohnen kann oder will.
Ja, RB 48 kenne ich auch, das ist eine gute Bahn. Appell an die ganzen Kölner Großstadt-Kinder, die mal zu nehmen und rauszufahren nach Solingen, um sich da die Punkkultur anzugucken. Du hast gerade das leidige Wort Corona gerade schon mal fallen gelassen. Wie war das eigentlich? Wie ist das bei euch mit Corona? Beeinflusst euch das? Schränkt euch das ein? Bestimmt, oder? Wenn keine Konzerte laufen?
Ja, natürlich. Also jetzt mal ganz simpel gesagt, finanziell. Also letztes Jahr, da fehlten schon, ganz klar, das Ochs lebt auch von Anzeigengeldern. Da haben die Tausender schon hochgetickt. Was fehlt? So jede Festivalanzeige, die nicht da war, jede Anzeige von einem Konzertveranstaltungsbooker von einer Punk in Drublic Tour, die dann doch wieder gecancelt ist und keine Anzeige dazu. Das hat schon ganz massiv irgendwie reingehauen. also jetzt mal so, was ganz egoistisch das Ochs betrifft. Und jenseits dessen, dass natürlich die Anzahl sonst unter normalen Bedingungen, im Schnitt war ich eigentlich so zwei bis dreimal die Woche auf dem Konzert. Und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, dann so, was tun? Also man sitzt halt dann, hey Schatz, lass uns aber wieder einen gemütlichen Abend auf dem Sofa machen. So,
das haben wir doch gestern schon gemacht.
Genau, und vorgestern und vorvorgestern und ach nee, scheiße, gemütlicher Abend auf dem Sofa. Up my ass. Und also es macht schon irgendwas mit einem, wenn man nur rumsitzt, wenn man auch seine ganzen Kumpels nicht trifft, weil klar, du kennst das, die ganzen Lockdowns, wo nichts ging, wo man dann aber auch dann man muss natürlich auch schauen, irgendjemand muss zur Post gehen, irgendjemand muss die Sachen zur Post bringen. Will ich jetzt in Quarantäne sein und nicht zur Post gehen können? Also schon so aus Gründen, so mein Business hier haben zu dürfen, ist man schon irgendwie zu einer gewissen Vorsicht aufgerufen. Und geboostert hin oder her, ist halt gerade scheiße. Und ich hoffe jetzt einfach mal, für viele Leute war das Ox-Festival, das wir es war der 7. März 2020, jetzt nicht mit den Jahren durcheinander kommen, war für viele Leute das Ox-Festival im Düsseldorfer Zack das letzte Konzert. Eine Woche später drauf wurde auch alles zugemacht. Und wir haben jetzt für den 8.4. das nächste Ox-Festival im Zack geplant. Und wir hoffen, dass es für viele Leute auch wieder das erste Konzert sein wird, was stattfinden kann.
Drücken wir uns mal alle den Daumen. Ja. Wir haben ja auch was am 25.3. Dann hoffen wir einfach mal, dass das sich bis dahin ein wenig beruhigt hat, die Situation. Noch ist es ja nicht wirklich abzusehen, aber ich sage immer schon scherzhaft, die Politik hat sich ja vorgenommen, dass am 20. März alles durch ist mit Corona. Und normalerweise hält sich ja ein naturwissenschaftliches Phänomen durchaus an die Vorgaben der Politik.
So sehe ich das auch. Wo kommen wir denn da hin?
Genau. Wie wäre das noch, wenn die Welt nicht so tickt, wie die Politik das sagt? Lass uns mal ein bisschen, das finde ich total spannend, hinter die Kulissen vom Ox-Fanzine gucken. Wie funktioniert das so bei euch? Wie sehen so die redaktionellen Abläufe auf? Macht ihr irgendwie eine Wochenkonferenz oder geht das alles bei dir ein und du streckst das dann zusammen? Wie läuft das?
Ja, ich bin die dicke, fette, schwarze Spinne in der Mitte vom Netz, um es mal so auszudrücken. Ja, also es, die Leute, die fürs Ox schreiben, die sind eigentlich über ganz Deutschland verteilt und im Grunde kommunizieren wir per Mail, Signal, auch mal über Zoom. Die Leute haben ihre Ideen und sagen so, hey, mit der Band würde ich gerne mal was machen, wie sieht's aus, passt das? Und ich versuche dann eben aus all dem so ein bisschen die Relevanz abzuleiten, das ein bisschen zu beurteilen. War die Band vielleicht gerade erst vor einem halben Jahr im Heft? Müssen wir das schon wieder haben? Nee, müssen wir jetzt nicht. Aber ein neues Album steht an. Gibt's also irgendwas, Anlass für die Berichterstattung? Ist halt immer ganz gut für uns Journalisten so. Warum ist das jetzt ein Thema? Kannst du die Frage beantworten? Gut, du hast eine Idee, du kannst es beantworten. Also pitch das einfach mal so ein bisschen. Und dann gebe ich halt, okay, ja klar, mach doch. Und dann machen die Leute. Also die Leute, die fürs Ox schreiben, die machen das eigentlich alle so als Hobby. Das sind Menschen, die vielfach selber früher mal mit einem eigenen Projekt, mit einer eigenen Band, einem eigenen Fanzine, mit einem eigenen Label sonst irgendwie aktiv waren oder auch immer noch sind, aber halt Lust haben, noch ihre Aktivitäten, die sie jetzt vielleicht mit ihrem eigenen Fanzine nicht mehr machen, halt trotzdem noch irgendwie was damit zu tun zu haben und nicht nur auf Konzerte zu gehen oder Platten zu kaufen, sondern auch noch aktiv irgendwas zu machen. Die reichen mir dann halt ihre Texte ein und wir bearbeiten die dann so entsprechend redaktionell, journalistisch weiter. Und dann wird das layoutet und dann ins Heft gepackt und dann ist das drin. Ungefähr so funktioniert das. Und ich bin halt derjenige, der in der Mitte sitzt und das alles koordiniert und weiterverteilt. Technisch hatten wir zum Glück schon vor Corona uns cloudmäßig gut aufgestellt und von daher waren wir eigentlich da zu keinem Zeitpunkt irgendwie beeinträchtigt, was das betrifft.
Ja, immerhin. Aber Platten und Rezensionen ist echt so ein Ding bei euch, oder? Also auch im neuen Heft jetzt fast wieder 400 Stück. Seid ihr völlig bescheuert, oder?
Ja, aber irgendjemand muss es ja aufschreiben. Also ich habe da vielleicht so einen manischen Hang dazu, Na, also ich fand immer, dass das leider eingestellte US-Fancy in Maxim Rock'n'Roll, die, das gab's ja seit den 80ern und bis vor 3-4 Jahren auch in gedruckter Form. Und das war eben so das Zentralwelt-Fanzine, um es mal so zu sagen, wo wirklich von Mongolei bis Südamerika und Europa und alles Nordamerika, hat die ganze Szene irgendwie vernetzt weltweit. Speziell bevor es das Internet gab. Ja, es gab nämlich eine Zeit, wo noch kein Internet da war. Das ging erst zu Ende der 90er los. Und auch darüber hinaus war das so diese Zentralbehörde des Punkrock. Also da wurden Sachen besprochen und Leute haben es wahrgenommen und haben andere, was so einfach so zig Sachen sich wechselseitig befruchtet. Und das hat mich damals schon sehr auch geprägt, als ich mit Biggie zusammen 87, 88, 89 so die Idee hatte, selber auch ein Fanzine zu machen. Und irgendwie versuche ich das auch jetzt noch zu machen. Das heißt also einfach zu schauen, dass wenn eine Punkband in Deutschland irgendwas veröffentlicht, physisch, da sind wir ganz oldschool, und wenn es nur ein selber gebrannte CD oder ein Tape ist, was ja heute wieder relativ beliebt ist, dann sollten wir was drüber schreiben, dass das irgendwie so ein bisschen für die Ewigkeit irgendwie gesichert ist. Weil wer weiß, ob es in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch Spotify oder Bandcamp oder sonst irgendwas gibt, ob das nicht einfach dann einfach so verschwindet. Aber zumindest wird's das Ochs in der Deutschen Nationalbibliothek, wo wir ein Heft abgeben müssen, wird das dort hinterlegt sein. Und dann steht da was drüber drin, wie dieser eine Typ, der mittlerweile vielleicht irgendwie für irgendeine komische Partei oder die eine Politikerin, die für die eine Partei Bundeskanzlerin geworden ist, 2017 mit ihrer damaligen Punkband Debo aufgenommen hat und der Name tauchte am Ochs auf. Und na, absurd, aber ich finde ja, das cool, halt solche Dinge irgendwo festzuhalten und das dann wirklich so festzuhalten, dass es auch abrufbar ist irgendwie in alle Ewigkeiten. Bekloppte Archivar-Denkweise, aber ich finde das irgendwie lustig.
Ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Es gibt ja auch das Archiv der Subkultur in Berlin. Das finde ich ist auch eine ganz tolle Einrichtung, weil irgendwie, das ist ja das, was von uns bleibt halt so irgendwie, ne? Und wenn man das in schriftlicher Form hat, dann hat es vielleicht sogar noch eine größere Chance, irgendwie erhalten zu bleiben. Eine ganz tolle Veröffentlichung, wo wir gerade bei dem Punkt sind, die ein bisschen aufwendiger gewesen ist als einfach nur eine Demo. Was ist einfach nur, aber als eine Demo zusammen zu klöppeln und die rauszubringen, ist auch eine der Bands, gelungen, die du mitgebracht hast, nämlich Kampfsport. Mit ihrer Köln gewidmeten Kampfsport Self-Titled 7-Inch. Oldschool-Hardcore-Album, unter anderem mit dem Song Ich fahr schwarz. Warum hast du den mitgebracht?
Zum einen, weil ich die Leute von Kampfsport, speziell den Dennis, schon lange kenne. Also Dennis und Richard, die haben früher in einer Band namens Fire in the Attic gespielt. Und das wiederum, habe ich in einem anderen Podcast neulich erzählt, waren damals auf Redfield Records, mittlerweile ein recht auch renommiertes deutsches Hardcore-Label. Und der Gründer wiederum war der Sohn von meinem damaligen Vermieter. Und darüber hat sich dann wurde das Label gegründet. Fire and Daddy waren damals eine Band drauf. Seitdem kenne ich Dennis. Dennis hat dann irgendwann mit seinem Bruder zusammen Kampfsport gegründet. Dennis ist heute wiederum auch der Chefredakteur von dem Fuse Magazin, das ja dessen Herausgeber ich auch bin. Und und deshalb Kampfsport und Köln und Radio Hellfire. Na, ich dachte, das ist einfach eine wunderbare Verbindung, weil da kommt wieder alles zusammen, weil alles hängt mit allem zusammen.
Es ist gleich 21 Uhr am Abend. Ihr hört Hellfire Radio und das war ein Kampfsport mit Ich fahr schwarz von ihrer Self-Titled 7-Inch an die Stadt Köln gewidmet. Und Joachim Hiller ist gerade unser Gast und was mir direkt aufgefallen ist bei diesem Song ist, dass zeitgleich mit dieser 7-Inch, beziehungsweise beigelegt mit der 7-Inch auch ein Fanzine erschienen ist, nämlich ein selbstgedrucktes Exemplar von Kampfsport, selbst aufgelegt mit Interviews, unter anderem mit Ingo Dunort, daran erinnere ich mich noch. Wie war das eigentlich bei dir, Joachim? Wann bist du das erste Mal mit Fanzines in Berührung gekommen?
Das war irgendwann Mitte der 80er. Ich kann es nicht mehr genau sagen, was es war, aber ich, also sagen wir so, mein erstes anfangendes Fanzine war der Hinkelstein. Nämlich, ich war an einem altsprachlichen Gymnasium. Ich habe mit Latein angefangen in der 5. Klasse. Und weil das dann halt so das tolle humanistische Bildungsbürgergymnasium in dem Kaff war, wo ich herkomme, Heidenheim an der Brenz, Ulm die Ecke, einmal die A7 ganz weit runter. Und da fand ich dann halt toll. So Schreiben und Journalismus fand ich immer interessant. Also habe ich dann natürlich bei der Schülerzeitung mitgemacht. So ganz oldschool Schülerzeitung mit auf der Schreibmaschine das Zeug tippen, dann irgendwie auf dem Kopierer hochverkleinern, runterverkleinern.
Geil.
Und dann irgendwie mit Prittstift auf Papier kleben und das dann irgendwie zusammenkleben, so wie man halt früher Fanzines gemacht hat, als es noch keine Computer für sowas gab. Und so waren auch die ersten Ox-Ausgaben. Also da habe ich dann eigentlich schon Blut geleckt daran, an diesem, ja, selbstverantwortlich und nach eigenem Gusto sich journalistisch quasi öffentlich äußern zu können. Und dann kam irgendwann Punk und dann war die Verbindung, ach ja, Fanzines, Schülerzeitung. Ja gut, kann man doch alles selber machen. Meine damalige Freundin, heute auch meine Frau, Uschi, die hat schon Anfang, Mitte der 80er ein Fanzine gemacht namens Sie trägt rote Pyjamas. Und als wir uns dann kennengelernt hatten, war ich so, ach guck, ja, das ist ja auch cool. Ja, sowas fände ich auch cool, lass uns doch nochmal machen. Und dann habe ich halt mit einer Bekannten, Biggie zusammen, war dann die Idee, eben selber auch mal so ein Fanzine zu machen. Und dann kam eben, 88 war die Idee und dann Anfang 89 kam die erste Ausgabe. Naja, und jetzt so fast forward sind wir bei 160 und ich mach das immer noch.
Wie, ist total krass auch irgendwie, also diese Geschichte so. Wie war das denn am Anfang eigentlich? Wo hat man das verkauft? Also man hat das dann irgendwie hergestellt, man hat das kopiert auf dem Nadeldrucker und dann hatte man ja jetzt nicht ein Versandhaus oder irgendwie einen Verlag, wo man das rausgegeben hat.
Ja, dafür gab es natürlich die ganzen kleinen Punk-Mail-Order, die eben die Platten verkauft haben, die es dann halt im Plattenladen zwar nicht gab, speziell nicht, wenn du irgendwo auf dem Dorf gewohnt hast, auf dem Land. Und kein cooler Plattenladen um die Ecke war. Also gab es halt irgendwie so Versandlisten, so kopierte Dinger, die irgendjemand hatte. Und hast du dann hingeschrieben und hast gesagt, hier, schick mir das doch bitte. Und dann hast du da halt auch solche Fanzines bestellt. Und da waren halt die Interviews mit den Bands drin, die man sich das so angehört hat, weil die ganzen großen Musikmagazine, die haben sich halt dafür nicht interessiert für Punk. Das war dann halt mal irgendwann mal zwischen die großen Bands am Rande interessant, aber eigentlich hat das keinen interessiert. Der ganze Rest fand halt in den Fanzines statt. Und zum Beispiel, wir hatten Anfang 2021 hatte ich ein langes Interview mit Markus Steiger, dem langjährigen Inhaber, mittlerweile hat das verkauft, von Nuclear Blast Records, so das weltweit größte Metal-Label. Und der hatte eben auch in der Punk-Hardcore-Szene angefangen, so ein Kaff weiter von da, wo ich herkomme, liegt Donsdorf. Und der hat damals halt auch genau so ein Mail-Order gemacht, Tonträger, Versandhandel, um es mal bürokratendeutsch zu sagen. Der stand dann auf Konzerten mit so einer, weißt du, so zwei Kisten, wo ein paar LPs, ein paar Singles und ein paar Fanzines reinpacken. Und auf jedem Konzert waren halt da Leute mit so einem Bauchladen. Und da hast du geguckt und dafür für 10, 12, 15 Mark eine Platte mitgenommen und noch ein Fanzine und noch ein Fanzine. Und darüber hast du andere Sachen kennengelernt. Das war dann also quasi diese automatische Song-Empfehlung, die dir heute der Algorithmus von YouTube macht, der natürlich gar nicht so, wie soll ich sagen, unbeeinflusst ist, sondern und zwar ist auch relativ unschön, aber du hast halt da, dass eher war dieses Empfehlen hat über solche Kisten auf dem Konzert funktioniert. Und darüber haben wir das Ochsen verkauft. Also das war dann so unser Vertriebsweg.
Ja, voll schön. Das ist ja eine ganz andere Wertschätzung und eine ganz andere Kultur, habe ich das Gefühl, die sich darum dann auch aufbaut quasi. Und dann hilft das ja auch quasi so Szenestrukturen zu etablieren, weil wenn man Teil davon sein will, das hören will und so weiter, muss man ja dann quasi auch vor Ort sein und zugegen sein, sonst hat man gar keine Chance. Du kannst nicht einfach ins Internet gehen und sagen, yo, YouTube, zeig mir mal irgendwie die krassesten 10 Punk-Songs der letzten Dekade oder was. Du musst es halt da sein und sagen, so, ich gucke mir jetzt die ganzen Platten mal an, die der Fuzzi da mitgebracht hat.
Ja, also es hat schon stärkere Involviertheit erfordert. Wobei natürlich, man hat damals natürlich auch drunter gelitten, dass irgendwie du irgendwie nur Zugang zu dem hattest, was du dann Geld hattest, dir zu kaufen oder von Freunden dann auf Kassette überspielen. Also es war schon alles sehr limitiert. Von daher gibt es natürlich auch unermessliche Vorteile, was Vernetzung heute betrifft. Ganz klar. Aber die Intensität, ich will das jetzt gar nicht mehr werten, aber die war schon eine andere. Ich sag nicht unbedingt, dass es besser oder schlechter ist, aber es war eine andere Intensität, weil du einfach viel stärkeren eigenen Willen mitbringen musstest, da auch hinzukommen. Anstatt dass halt alles so auf einen Fingerschnipp quasi jederzeit verfügbar ist. Andere Zeiten, ich fände es doof, das zu werten, aber man sollte schon irgendwie auch sehen, wie Dinge früher waren, wie sie jetzt sind, um zu sehen, was man natürlich auch in bestimmten Strukturen und bestimmten Arten, sich Dinge zu erarbeiten, was das auch mit sich bringt und dann vielleicht auch an Vorteilen hat. Du musstest halt, war ja auch, wenn du wolltest, dass irgendeine Band irgendwo spielt, da gab es halt nicht eigentlich in den seltensten Fällen kommerzielle Veranstalter, die sowas halt gemacht haben, sondern du musstest halt selber aktiv werden. Ansonsten war kein Auto auf dem Land. Wenn du wolltest, dass du Punk live erleben konntest, musstest du halt einfach schauen, dass du in deinem Dorfjugendzentrum dir aneignest, wie man dort ein Konzert veranstaltet. Das haben Hunderte, Tausende, Zehntausende Leute erlebt, diese Nummer. Und dann hast du es gemacht und plötzlich kamen da Leute aus verrückten Großstädten in die Stadt, mit denen du dich ausgetauscht hast. Und darüber sind Freundschaften entstanden, Verbindungen, die vielleicht schon eine andere Intensität haben als Dinge, die mit einer gewissen Unverbindlichkeit heute über einmal hier Message geschickt. Und ja, wie gesagt, muss nicht schlechter sein, ist halt anders im Zweifelsfall.
Anders. Hm. Wenn wir jetzt dann fast forwarden wieder nach heute, welchen Stellenwert haben Fanzines heute jetzt noch für die Punk-Szene?
Sicher nicht mehr den sie einst hatten. Einfach ganz klar, weil du natürlich ständig, wenn wir jetzt mal auf gedruckte Fanzines, es gibt natürlich auch ein paar Websites, Instagram, es gibt irgendwie Facebook-Gruppen, Facebook-Profile, über die man super viele Informationen bekommen kann. Aber ich habe jetzt so in Corona-Zeiten erlebt, dass das für viele unserer Leser und Leserinnen, also ich habe wirklich so sehr emotionale Mails von Leuten bekommen, wo du einfach merkst, dass in den Zeiten, wo keine Konzerte mehr waren, wo Leute nicht mehr rauskamen, du hast niemanden mehr gesehen, du hast nichts mehr erlebt, da war das Ox und ist das Ox für viele Leute so dieses verbindende Element. Hey, zumindest kommt alle 2 Monate das Heft ins Haus, so ein Standard halt irgendwie. Und da ist meine Connection, die Leute, die Interviews, also das hat irgendwie so einen verbindenden Charakter für die Leute gehabt, das denen total wichtig war, was ihnen vorher vielleicht gar nicht so bewusst war, wie sie es vermissen würden. Aber in der Zeit war man natürlich so ein bisschen isolierter, abgeschnittener und das fand ich einen sehr schönen Moment, das irgendwie so gesagt zu bekommen. Punker, die sagen im Zweifelsfall eher weniger so emotionale Dinge, aber dann Leute so, ey, boah, cool, dass es euch gibt, weißt du, so, okay, gibt's also durchaus einen Grund, weshalb wir das machen. Und ich denke, ja, du kannst natürlich online zig Inhalte geben, aber ich finde, so ein verschriftliches Interview hat halt im Zweifelsfall nochmal was anderes als ein Podcast, als irgendwas auf YouTube. Ist halt ein anderes Format mit einer anderen, vielleicht auch Ewigkeitswirkung und nochmal einer anderen Bedeutung.
Hm. Verstehe ich. Vielleicht dann so ein bisschen wie ein Gerüst oder wie so ein Grundpfeiler, um das sich alles andere so ein bisschen herum bewegt. Und sich verändert natürlich auch immer wieder, aber so eine Konstante, die dann halt bleibt, das ist ja vielleicht auch ganz schön an sich. In den letzten Ausgaben, ich habe mal eine Hausarbeit geschrieben zum Thema Fanzines, deswegen sind bei mir so in der Vorbereitung so Erinnerungen davon hochgekommen, quasi von meinen Recherchen. Leider keine Erinnerung aus der Zeit selbst, dafür bin ich einfach zu jung. Aber ich weiß durch diese Recherche, dass in den letzten Ausgaben des berühmten Fanzines Sniffin' Glue drin gestanden hat, so, jetzt geht ihr in die Welt und macht eure eigenen Fanzines. Das hat, glaube ich, damals auch in Deutschland so einen richtigen Hype ausgelöst und dann sind ganz viele Zines entstanden und so weiter. Wäre das was du heute noch im Ox drucken würdest? Also, dass du jetzt sagen würdest, hey Leute, geht selber raus, sucht euch selbst irgendwie Themen oder macht Interviews und macht euer eigenes Ding auf?
Also es gibt von den Ärzten ja diesen einen Satz, Punk ist, mach dein Ding, steh dazu. Und ich finde, Punk kann man halt eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen als mit diesen wenigen Worten und mit diesem einen Satz. Und klar, also DIY war schon immer ein ganz, ganz grundsätzlicher Bestandteil der Punk-Szene. Und das finde ich halt auch wichtig, dass Menschen sagen so, ja, mach irgendwas, werd aktiv, mach dein eigenes Label, mach eine eigene Band, mach deine eigene Konzertbooking-Nummer, mach halt einfach irgendwas. Wenn es nicht da ist, dann konsumier nicht, beklag dich nicht, dass es nicht da ist, sondern mach einfach selber. Und das ist halt irgendwie schon so ein wirklich ganz grundsätzlich konstituierendes Element der Punk-Szene. Und von daher hat der Mark Perry von Sniffing Glue, so hieß er, den ich vor Jahren auch mal getroffen habe, cooler Typ, der hat damals natürlich schon, also er hat es einfach mal schön verbalisiert, worum es da geht, ja.
Toll. So, dann reden wir noch mal kurz über das Ox, was jetzt in 3 Tagen kommt. Da ist auch eine Band drin, die heißt Grundeis. Wie bist du auf die aufmerksam geworden? Wie hast du die entdeckt?
Die haben im Herbst 2021 haben die ihr Album veröffentlicht mit dem Namen, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Amygdala oder so ähnlich. Kommen aus Hamburg und die spielen ein, also es ist ein Album, das mich durch zigmal hören total gepackt hat. Die spielen halt so Goth oder Wavepunk, würde ich mal sagen. Das ist tatsächlich auch so Musik, mit der ich, als ich irgendwie so 17, 18 war, Punk zum einen wichtig, aber zum anderen halt auch diese Goth-Szene oder Wave, wie wir damals gesagt haben, so Bands wie Sisters of Mercy, Joy Division, The Cure und so weiter. Passend dazu, damals schon auch war schwarz meine Farbe und die Haare waren auch schwarz gefärbt und die Band, die machen eben diesen Sound, der eine moderne Version, aber dabei gar nicht so modern, von dem, was ich vor 35 Jahren irgendwie sehr gerne gehört habe. Und deshalb dachte ich mir, bringe ich die Band mit, weil sie so eine schöne Klammer ist zwischen damals und heute. Und dabei sind die Menschen, die Band machen, eben auch wahrscheinlich alle so Mitte, Ende 20 höchstens.
Wie hältst du das eigentlich so mit persönlichen Lieblingsliedern? Weil irgendwie 3 von 5 Songs, die du mitgebracht hast, sind jetzt einfach in dem neuen Heft. Hörst du immer einfach das, was jetzt gerade neu ansteht? Oder hast du da schon irgendwie so Klassiker, die du sagst, die kann ich immer hören oder die höre ich auch, lege ich mir auch gerne mal wieder auf?
Na klar, gibt's die Klassiker. Das werden natürlich immer mehr über die Jahre. Das ist so ein bisschen der Fluch. Man sammelt, nein, ich horte eher. Ich hoffe, die Statik hier ist okay. Aber ich höre natürlich in so ziemlich alles, was hier reinkommt, tatsächlich auch physisch, höre ich rein und dann wird es weiterverteilt an unsere SchreiberInnen. Und von daher, ja, man hat seine Ohren und vor allem auch Augen eben überall oder versucht sie überall zu haben. Eine Menge wird mir sehr auch durchgehen. Das ist heute schlichtweg unmöglich. Aber das ist halt immer diese Zufallstreffer. Und plötzlich hast du wieder so eine Band wie Grundeis, denkst du so, oh wow, wo kommen die jetzt her? Wie geil, cool, mag ich.
Vielleicht werden die jetzt auch ein Klassiker, vielleicht auch für euch, denn wir hören jetzt Grundeis mit Run hier bei Hellfire Radio. Grundeis mit Run hier bei Hellfire Radio. Ein Song, den sich mein aktueller Gast Joachim Hiller gewünscht hat, der noch ein bisschen uns erhalten ist für dieses Interview. Der Abend neigt sich natürlich jetzt so langsam dem Ende entgegen. Aber ich muss zumindest so ein bisschen fragen, was die Zukunft für dich noch so in petto hat. Hast du eigentlich noch irgendeine Band, wo du sagst, mit der hat es noch nie geklappt in den letzten 30 Jahren, die würde ich aber unbedingt gerne mal interviewen?
Ha, gute Frage. Also sagen wir so, man hat über die Jahre, oder haben wir eigentlich schon so alles irgendwie mal im Heft gehabt. Wir haben jetzt aktuell im jetzt anstehenden Heft ein Interview mit Naked Raygun, legendäre Band aus Chicago, mit zig Verbindungen wieder. Die hatten nach 20, 30 Jahren endlich wieder ein Album gemacht. Das kam dann letztes Jahr endlich. Da ist Rainer, ein Freund aus Wien, der auch großer Fan ist, der ist denen jetzt ein halbes Jahr hinterhergerannt wegen dem Interview. Das hat immer irgendwo nicht geklappt. Und ich immer so, ey Rainer, wie sieht's aus? Ja, ich schreibe den nochmal und nochmal, macht jetzt endlich. Und die haben das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und wirklich einfach nur durch, das war mir einfach so ein Anliegen, so, ich will die im Heft haben. Da gab's vor 15 Jahren mal ein Interview, aber einfach so mal aktuell musste da einfach wieder was sein. Und ja, das ist halt wieder so eine Kerbe im Baum, so, hey, kann ich abhaken. Und wo ich auch noch hinterher bin, immer wieder mal, das ist Wipers, legendäre Band aus Portland. Für mich eine der, wenn du mich fragen würdest, und ich beantworte das jetzt einfach mal so, welche sind deine drei Lieblingsbands? Joy Division, Husker Du und Wipers. Und Greg Sage, den Mastermind der Wipers, die eigentlich nicht mehr existieren, den würde ich gerne nochmal irgendwie zu greifen bekommen. Nur der Typ ist irgendwie so ziemlich ungreifbar für die ganze Welt scheinbar. Das wäre mir nochmal so ein Anliegen. Sehr viele andere Sachen, irgendwann früher oder später ist man dran gekommen. So ein Peter Hook von Joy Division New Order, den ich dann vor 2 oder 3 Jahren mal hatte. Ja, also irgendwie ergeben sich dann doch immer noch Möglichkeiten über die Jahre. Und von daher, ja, man braucht immer noch so ein paar, ah, klingt so Jagdtrophäen, wo man sagt so, ey, das will ich unbedingt nochmal machen. ein langes Interview vielleicht mit Jazz Coleman von Killing Joke, den mal in einem guten Moment zu erwischen, das glaube ich, ja, da hätte ich auch nochmal Bock drauf.
Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Hast du denn schon irgendwas geplant für 2022? Was bringt das Ox-Jahr außer 6 Heften?
Also tatsächlich ist es verrückterweise so, dass früher war es so, dass man von Ausgabe zu Ausgabe sich die Titelstorys so überlegt hat. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich so fürs ganze Jahr die Titelstorys eigentlich schon weiß. Also das beinhaltet auch das Wissen über Alben von Bands, auf die viele Leute warten, wo ich aber halt dann mittlerweile so weiß, okay, hey, Band, die mit P beginnt, wir haben ja schon mal gesagt, Titelstory, ja, kannst du für da und da planen, wir sind gerade im Studio, ah, gut zu wissen, gut, dann planen wir mal. Also man hat da schon immer so einen sehr weiten Blick voraus und von daher ist das Jahr 22, zumindest was die Titelstory-Bands beim Ox betrifft, verplant. Und der Rest, der ergibt sich dann, da kommen ja mal, also das wäre jetzt langweilig, wenn man alles so wüsste, aber kommen immer wieder die tollen neuen Sachen so von der Seite her so reingeschossen und so, ach, wow, cool, ah, machen wir. Also langweilig wird's nicht, kommt immer irgendwas, also das ist so, ja, beruhigend auch.
Ja, glaube ich. Da können wir auf jeden Fall jetzt alle schon sehr, sehr gespannt sein, vor allem auch, wer die Band mit P ist, da rätsel ich jetzt noch die nächsten Tage ein bisschen drüber, glaube ich. Dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ganz großes Kino. Und ich würde sagen, du hast die Band gerade schon angesprochen, dass sie endlich jetzt mal wieder im Heft ist. Das könnt ihr euch dann natürlich auch am Kiosk kaufen, Anfang des nächsten Monats in ein paar Tagen. Und darin findet ihr auch die Naked Rayguns mit Living in the Good Times, beziehungsweise das Interview zum Album, würde ich sagen. Danke, dass du da warst, Joachim. Und
ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ein weiteres Mal und Schnüff, Schnüff, Tränchen. Ja, wohl auch das letzte Mal bei eurer Sendung.
Wir machen ja in anderer Form weiter und dann bist du natürlich auch herzlich wieder eingeladen, dabei zu sein. Dazu mehr Infos dann in den nächsten Sendungen und natürlich über unsere Social-Media-Kanäle. Wir hören uns auf jeden Fall alle hier gemeinsam wieder. Am 11. Februar geht's weiter. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Mein Name ist Tom Hellfire. Vielen Dank, Joachim Hiller. Macht's gut.
Tschüss.
Kommt gut nach Hause. Gute Nacht.